Ja, ich darf euch auch noch einmal ganz herzlich begrüßen und ich freue mich, ihr seid eine wirklich lebendige Gemeinde, das sieht man auch am Programm. Ich hoffe, ihr habt Gottesdienstende nicht um 11, aber es ist sehr schön bei euch. Und eine neue Kanzel habt ihr auch, das ist schlecht, da kann man durchgucken und dann kann man sich nicht mehr verstecken, das ist wirklich ärgerlich, aber gut, ich bete noch mit uns. Herr Jesus Christus, wir wollen dir danken für diese wunderbare Gemeinschaft, die wir haben dürfen. Hab Dank für all die Dinge, die wir sehen und hören durften. Wir wollen dir danken für deine Gegenwart und wir bitten dich jetzt um dein Erbarmen, dass du selber durch dein Wort und durch deinen Heiligen Geist zu uns redest. Dir zur Ehre, uns zum Segen und zur Veränderung. Amen. Ja, ich möchte einen Text lesen aus dem 1. Korintherbrief. Und wenn mich nicht alles täuscht, ist das Kapitel 1 oder 2. Naja, das kommt davon, wenn man den Text ausgedruckt hat, ja, und dann da nicht beisteht. Na, ihr werdet es kennen. Da schreibt der Apostel Paulus: Denn Christus hat mich nicht gesandt zu taufen, den Teil wollte ich eigentlich weglassen bei uns Baptisten, sondern das Evangelium zu verkündigen. Und zwar nicht in Redeweisheit, damit nicht das Kreuz des Christus entkräftet wird. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen, uns aber, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Denn es steht geschrieben, ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo ist der Weise, wo ist der Schriftgelehrte, wo der Wortgewaltige dieser Weltzeit? Hat nicht Gott die Weisheit dieser Welt zur Torheit gemacht? Denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott, durch die Torheit der Verkündigung diejenigen zu retten, die glauben. Während nämlich die Juden ein Zeichen fordern und die Griechen Weisheit verlangen, verkündigen wir Christus, den Gekreuzigten. Den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, sowohl Juden als auch Griechen, verkündigen wir Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Amen. Genau. Wenn ihr die Gelegenheit hättet, dieser Welt eine einzige Nachricht zu geben, was würdet ihr ihnen sagen? Bitte was? Amen, genau, so ist es. Ich wollte eigentlich hören, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, nämlich dich, dass er seinen einzigen Sohn Jesus Christus gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Das ist doch mal eine Ansage. Das ist die Botschaft schlechthin. Und Paulus sagt an einer Stelle einmal, ich möchte gar nichts wissen als nur den Christus und den als gekreuzigt. Und das ist ein Stück weit nachvollziehbar. Wir haben eine grandiose Nachricht. Auf der anderen Seite aber, das Leben besteht ja nicht nur aus der Vergebung Gottes. Wobei, in der Hauptsache schon, aber nicht nur. Aber warum kann Paulus sagen, ich möchte nichts wissen als nur Christus als gekreuzigt? Weil in dem Kreuz des Christus weit mehr drin steckt als nur ist Quatsch, die Vergebung. Und das wollen wir uns anschauen. Und zwar soll es um die Botschaft gehen, den Botschafter und darum, in der Botschaft zu leben. Zunächst die Botschaft. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft, etwas Lebendiges. Denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott, durch die Torheit der Verkündigung diejenigen zu retten, die da glauben. Die Botschaft des Paulus eben, denn ich nahm mir vor, nichts zu wissen als nur Christus, und zwar als gekreuzigt. Das Wort vom Kreuz, es ist in der Tat eine Torheit. Ja, mehr als eine Torheit, im Griechischen ein Skandalos. Etwas, was überhaupt gar nicht geht. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Du kannst das Kreuz nicht menschlich erklären. Du brauchst immer ein echtes Wunder der Gnade Gottes, damit es Licht werde in einer Menschenseele. Und dieses Gewunder geschieht nur aus dem Wort Gottes. Dass Gott selbst Mensch wurde, als ein Verfluchter, das muss man sich mal vorstellen, als ein Verfluchter Elend am Kreuz zugrunde ging. Und das für dich. Begraben wurde und wieder auferstand, das kannst du keinem erklären. Das kannst du keinem erklären, das kannst du in kein System bringen, das kannst du nicht beschönigen. Ja, du kannst es auch menschlich nicht annehmbar machen. Und auch nicht glanzvoll und geistreich predigen. Ich war ein bisschen betrübt über die Predigt heute Morgen. Ich habe eine zweite Predigt vorbereitet, die geradezu brillant ist. Und ich hätte euch bezaubern können mit dieser Predigt. Blöderweise hatte ich das Konzept schon weggeschickt und muss jetzt diese einfache Predigt halten. Es ist mir ein wirkliches Ärgernis, aber lieb habe ich euch schon. Also man kann das nicht beschönigen. Am Kreuz bleibt nur der Skandal oder die wundersame Rettung. Also die Bibel kennt gar keine andere Möglichkeit eigentlich. Skandal oder Rettung. Und Skandal oder Rettung, du hast es nicht in der Hand. Selbst Jesus musste die Menschen, die das Wort Gottes nicht erfassten, gehen lassen. Er sagt einmal zu den Jüngern, euch ist es gegeben, jenen aber nicht. Eine Erfahrung, die wir so oft gemacht haben. Gerade die, von denen wir uns sehnlich wünschen, dass sie zum Glauben kommen, da passiert oft gar nichts. Die, die du anpredigst. Und rechts und links bekehren sie sich, aber es sind ja nicht die, die du gemeint hast. Ja? Du kannst es nicht machen. Jenen ist es gegeben, jenen ist es aber nicht gegeben. Das hat etwas mit der Souveränität Gottes zu tun. Das heißt freilich nicht, dass wir ohne Vorbereitung predigen oder uns auf Menschen einlassen. Das wäre ja furchtbar oder gar lieblos, was das Allerletzte wäre. Aber im Endeffekt gibt es nur zwei Möglichkeiten. Skandal oder Rettung. Auffällig ist in unserem Text, Paulus sagt, während nämlich die Juden ein Zeichen fordern und die Griechen Weisheit verlangen, verkündigen wir Christus den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit. Und selbst wenn man um die Verkündigung des skandalösen Kreuzes nicht drumherum kommt, man hätte doch zu den Griechen und ihren Bedürfnissen nach Weisheit sagen können, okay, die Griechen, also unsere Zielgruppe, ist durch schöne Rede und Weisheit zu begeistern. Lasst uns einen Boten zu ihnen schicken, der weise reden kann und viele Fremdwörter benutzt. Lasst uns doch beim gemeinsamen Nenner der weisen Rede beginnen, der Liebe zur schönen Rede und erst dann das Kreuz bringen. So hätte doch jeder von uns gedacht eigentlich. Schaut mich an, mir hätte man doch gesagt, dich können wir doch nicht zu den Griechen schicken. Ja, da müssen wir so einen Banker, so einen Edlen schicken wie den Jürgen, ja, also. Aber nein, Paulus tut es nicht. Die Juden sind durch Zeichen zu gewinnen. Keine Frage, Gott ist ein Gott, der viele, viele Wunder tut. Bis heute, ja und Amen. Lasst uns einfach von Gott ein paar Wunder erbeten und dann das Kreuz verkünden. Erst die Leute ein bisschen verzaubern und dann das Kreuz. Das wäre doch eine Ansage. Ja, Gott ist ein Gott, der Wunder tut. Warum nicht? Gott ist ein Gott, der Wunder tut und auch bis heute sein Wort durch Machttaten stützt. Aber niemals gegenüber denen, die es fordern. Nein, beinahe bockig wirkend reagiert Paulus hier. Er weiß, die Juden brauchen Zeichen. Er weiß, die Griechen brauchen Weisheit. Und Paulus begegnet ihnen beinahe bockig wirkend. Er bringt den Griechen wie den Juden
einfach nur den unbegreiflichen Skandal, das Kreuz. Werner de Boer, Superintendent in der Landeskirche, aber auch Evangelist, hat dazu geschrieben: Von hier aus wird das ruhelose Suchen nach neuen Wegen in der Mission und der Verkündigung überhaupt fraglich. Gewiss muss uns die offenbare Erfolglosigkeit unserer Verkündigung, die nicht einmal mehr zum Widerspruch reizt, sehr betroffen machen. Aber ist diesem Missstand wirklich mit einer neuen Methode abzuhelfen? Liegt sie nicht vielmehr darin begründet, dass wir mehr und anderes wissen und präsentieren wollen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt? Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Das Kreuz bedeutet Scheidung, Entscheidung und Scheidung. Und oft mehr als das, die der Herr nicht erreicht, nicht ruft, entscheiden sich oft nicht nur einfach nicht, sondern nicht selten werden sie zu Spöttern und manchmal gar zu Feinden. Die einzige wirkliche Variation in der Mission und Evangelisation, die statthaft und gut ist, ist die Findigkeit der Liebe. Also die dürfen wir durchaus zu Rate ziehen, die Findigkeit der Liebe. Schauen wir uns den Boten an. Als wäre die Botschaft nicht genug, passend dazu der Botschafter. Paulus schreibt: So bin auch ich, meine Brüder, als ich zu euch kam, nicht gekommen, um euch in hervorragender Rede oder Weisheit das Zeugnis Gottes zu verkündigen. Denn ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen, als nur Jesus Christus, ihn als gekreuzigt. Und ich selbst war in Schwachheit mit viel Furcht und Zittern bei euch. Zur Botschaft der Torheit vom Kreuz gehört beinahe zwangsläufig die Torheit des Botschafters. Das Wort vom Kreuz kann man nur in Furcht und Zittern verkünden. Warum? Dafür gibt es drei Gründe. Der erste Grund ist sehr einleuchtend. Es geht um die wichtigste Botschaft und damit die wichtigste Rede aller Zeiten. Es geht um eine Botschaft, die Menschen tatsächlich aus dem ewigen Verderben in eine ewige Herrlichkeit rufen kann. Also wenn Leute nervös sind, weil sie irgendwo eine Empfangs- oder Abschlussrede oder sonst was haben, ist man nervös. Wie sollte man nicht nervös sein, wenn man eine solche Botschaft hat, die solch eine Bedeutung hat? Zweitens, es geht um eine Botschaft, die alle menschlichen Möglichkeiten übersteigt. Diese Botschaft vom verfluchten Gott am Kreuz, der Rettung von unseren Sünden und der Auferstehung. Das kann man niemandem beweisen. Ein Skandal oder eine Lächerlichkeit. Gerade hier, wo es doch viel mehr auf den Erfolg ankommt, da ist der Redner total unfähig. Unfähig zu diesem doch so notwendigen Erfolg. Und diese Schwachheit und Unfähigkeit, die muss doch zum Zittern treiben und zur Furcht Gottes treiben. Das von Menschen nicht zu erreichende, aber von Gottes freier Gnade geschenkte Ergebnis dieser Schwachheit ist aber der Erweis von Gottes Geist und Gottes Kraft. Das ist der unmittelbare Zusammenhang. Weil Paulus eben nicht in menschlicher Weisheit um starken Auftreten predigte, gerade deshalb geschah seine Predigt in Geist und in Kraft. Geist und Kraft, das ist gut. Es wäre doch schön, wenn man von uns als Verkündiger sagen könnte, ja, die predigen in Geist und Kraft. Zwar rhetorisch nicht so super, aber in Geist und Kraft, da könnte man doch mit leben. Ja? Das hört sich gut an, aber das Dumme ist, bei Paulus hat es nicht geklappt. Denn Geist und Kraft machten Paulus dann aber nicht nachträglich doch noch zu einem herausragenden Prediger, sondern im Gegenteil, das Urteil der Leute über Paulus blieb dasselbe. Die haben nämlich in Korinth gesagt, deine Briefe, die sind stark. Aber wenn du selber bei uns bist, dann bist du ein zitternder Loser, um es mal mit meinen Worten zu sagen. Schade eigentlich. Also die leibliche Gegenwart, haben sie über Paulus gesagt, die ist schwach und die Rede ist verachtenswert. Aber diese Verkündigung durch einen schwachen Prediger schafft den rettenden Glauben. Und drittens, der dritte Grund für Schwachheit und Zittern ist der, dass der Herr immer Lamm und Löwe in einem ist. Und das kann man nicht ändern. Auch der auferstandene Christus ist der gekreuzigte Christus. Und da wird sich nie etwas dran ändern. Nicht nur der Christus, auch seine Diener begegnen uns in der Kraft des Lebens, aber auch in Schwachheit und Verächtlichkeit des Kreuzes. So zum Beispiel auch Johannes der Täufer. Da sagt Jesus über ihn: Oder was zu sehen seid ihr hinausgegangen? Einen Menschen in weichen Kleidern? Seht, die, die herrliche Kleider tragen und üppig leben, die sind an den königlichen Höfen. Meine liebe Frau hat mir heute Morgen eine Krawatte ausgesucht. Ich glaube, darin ist mein Großvater gestorben. Also 1930 oder so. Aber sie habe ich auch lieb. Also nicht die Krawatte, meine Frau. Seht, die herrliche Kleider tragen und üppig leben, die sind an den königlichen Höfen. Und andererseits sagt aber dann der Hebräerbrief, sie, deren die Welt nicht wert war, sie sind umhergehirrt in Wüsten, auf Bergen, in Höhen, in Klüften der Erde. Sie, derer die Welt nicht wert war. Ja, da könnte man jetzt Halleluja sagen, aber ich sehe es euch in euren Antlitz an. Reicht. Wir können die Art des Christus nicht verleugnen. Weder die Botschaft noch die Art des Christus. Löwe und Lamm in einem. Und dann kommen wir zu der Botschaft. Ich kürze schon ab und es sind erst 10 nach. Ich habe gerade erst losgelegt. Wir kommen zur Botschaft. Leben in der Botschaft. Die Botschaft vom Kreuz möchte Leben aus dem Kreuz bewirken. Und das ist ein Geheimnis. Und hier sind wir bei dem, was ich anfangs anmerkte. Es geht um noch mehr als nur diese großartige Vergebung. Paulus sagt, nicht mehr lebe ich, aber Jesus Christus lebt in mir. Kennt jeder diesen Spruch, aber was heißt das? Es geht um das Geheimnis des Kreuzes. Von Jesus heißt es, er sprach zu seinen Jüngern, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Und Paulus sagt, ich tue alles, alles, um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, die Kraft seiner Auferstehung in der Gemeinschaft seiner Leiden, hier haben wir Löwe und Lamm. Paulus lebte das Kreuz, allerdings nicht nur als notwendige spirituelle Grundlage, sondern auch äußerlich in die Lebenspraxis hinein. Mit Christus gestorben und mit Christus auferstanden. Das ist das komplette Evangelium, wie wir es in Römer 6, Vers 4 und in Römer 8 beschrieben finden. Das Kreuz bedeutet, ich bin mit Christus gestorben, ich gebe mich in seinem Tod. Das Evangelium kostet mich leider das Leben. Ich gebe mich in seinen Tod, um dann eins mit ihm in der Kraft der Auferstehung zu wandeln. Das ist das Geheimnis des Kreuzes. Die Folge davon, was war denn das Zeugnis über die ersten Christenheit? Da kann man ja ewig drüber sprechen. Ja, was da abging, was da passierte. Da schüttelten die Leute den Kopf und sagten, was sind das für Leute, die den ganzen Weltkreis in Unruhe versetzen? Das sind ja noch nicht mal gelehrte Leute. Und es sprudelt nur aus ihnen heraus. In einer Kraft. Was sind das für Leute? Menschen, einfache Menschen, die auf einmal tiefste Erkenntnis Gottes erlebten. Menschen, die Vollmacht hatten, böse Geister auszutreiben und, und. Menschen, die in einem Triumphzug über Sünden hinweggeführt wurden. Was für ein Traum! Das war die Folge des gelebten Kreuzes. Und diese herausragenden Geschichten aus der Apostelgeschichte, die gab es etwa bis 300 nach Christus. Und dann fing es an mit Struktur und mit Liturgien und damit auch mit Machtgehabe in der Kirche. Und da verschwand ein Gros der Zeichen und Wunder. Und ganz furchtbar war es dann mit Konstantin. Ich lese in der Apostelgeschichte und sie beteten und sie beteten und sie beteten und die Stätte wurde erschüttert, die wackelte vom Beten. Wahnsinn. Ich habe neulich abends mit meiner Frau im Bett gelegen, aber es geht um fromme Dinge. Und dann hat sie EAF gehört und da hat jemand gebetet. Und dann sagte er doch tatsächlich am Ende vom Gebet, wenn Sie mein Gebet noch einmal hören möchten, ich habe gedacht, es haut dich um. Ja, die beteten und die Erde erbebte und der Raum erbebte. Und da betet dir jemand was vor und dann fragt er noch ernsthaft, wenn Sie mein Gebet noch mal hören möchten. Ich fände, es wäre eine gute Idee, selber mal zu probieren. Ja? Also es ist ja unglaublich. Unglaublich. Für die Christenheit selbst war das Geheimnis des Kreuzes selbst im zweiten Jahrhundert noch sehr bekannt. Ähnlich wie Paulus und Johannes es deutlich machen, sagte zum Beispiel die Didache oder Didache, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Didache, das ist die erste bekannte Gemeindeordnung und die ist ca. 150 nach Christus entstanden. Und da steht drin, man stelle sich das mal vor, dass jemand, der das Joch Christi, das heißt das Kreuz, auf sich nimmt, der Vollkommenheit nahe kommt. Ähnlich wie es auch Paulus und Johannes beschreiben. Das ist ja ein Maßstab, der ist für uns überhaupt nicht nachvollziehbar. Aber selbst 150, 160, 170 nach Christus war das noch der Eindruck, den die Christenheit hatte. Und wenn man hier sicherlich Einschränkungen machen muss und leider auch erlebt, da wird doch deutlich, der Anspruch und auch die Möglichkeit des Evangeliums ist doch weit mehr offenkundig, als wir heute erleben. Das muss uns doch herausfordern. Jedenfalls ist es dieses Kreuz, das auch in unserem Leben als Christen die entscheidende Rolle spielt. Leben aus dem Kreuz bedeutet Leben im Tod und Leben in einem neuen Leben. Das bedeutet willentliche Hingabe, bewusste Abhängigkeit, Glaube und auch Gehorsam. Paulus sagt, was immer ihr tut in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn. Und alles, was ihr tut, das tut von Herzen als für den Herrn und nicht für Menschen. Das hört sich erstmal nicht für jedermann gut an. Wo bleibt mein Ego? Wo bleibt meine Selbstverwirklichung und so weiter? Vielleicht auch langweilig, immer nur Halleluja. Das ist es aber nicht. Als ich zum Glauben kam, kam ich aus der Drogensucht und ich war so zerstört, so unsicher, dass ich mich nur noch an Jesus hängen konnte. Was mir im Nachhinein kein Schaden war. Ich war so kaputt, wirklich emotional völlig kaputt und habe mich nur auf Jesus konzentriert. Manch einer würde sagen, sogar in einer ungesunden Weise nur auf Jesus. Ja? Aber was ich dann erleben durfte, ich war vor der Wende ohne Ausweis schon hinter dem eisernen Vorhang mit einem Missionsteam. Dann hat man mich gar nicht mehr mit zurückgenommen, ja, sondern ich durfte direkt da bleiben, weil da Menschen zum Glauben gekommen waren. Einer musste da bleiben und der Tropf war ich. Ich bin gar nicht erst mehr zurückgekommen. Und ich habe bis heute Gottes Führung erlebt, außer einen Aussetzer, der mit Sünde zu tun hat. Ich habe mich noch nie beworben irgendwo. Ich habe noch nie überlegt, was ich irgendwann tue oder so. Dass ich heute hier stehe, ist ein Produkt des Zufalls oder der Führung Gottes. Ich bin immer nur hinterher geduckelt. Das ist Leben aus dem Kreuz. Und glaub mir, es ist nicht langweilig und es ist mir nicht zum Schaden geworden. Was ich in Erfurt erlebt habe, noch vor der Wende, ich habe die Russen noch kennengelernt, die Trabanten, die DDR-Waschmaschinen, die durch die Bude springen, brennende Mülltonnen, ja. Dann ist eine Gemeinde entstanden, die gibt es heute noch. Dann bin ich nach Jena gekommen, Jena war super. Weimar, Harzgerode, der Traum aller Dörfer. Harzgerode. Ich habe als Penner ohne Zähne auf der Straße gestanden. Und was ist geworden? Dann hat Gott mir in Harzgerode 3 wunderbare Kinder gegeben. Ein großes Haus, ein großes Grundstück. Für mich, der ich doch rein menschlich nur zur Arbeitslosigkeit berufen gewesen wäre. Auf einmal Haus, Riesengrundstück. Ja, ist jetzt weg. Das war die Episode mit meiner Schuld. Schuld weg, Haus weg, gute Rechnung. Dann war ich Baptistenpastor. Jetzt bin ich Gemeinschaftsprediger. Vielleicht demnächst Papst. Ja? Einfach, ihr Lieben, wenn man überlegt, wo ich hergekommen bin, dann habe ich bei den Baptisten studiert, von nix eine Ahnung. Zwischen lauter Akademikern in Furcht und Zittern. Ich habe gedacht, bin ich denn hierher gekommen? Ja? Und am Ende des Studiums, da sagt mir mein persönlicher Dozent, auch du hättest dich gar nicht aufregen brauchen, deine Berufung war so offenkundig, wir konnten dich ja gar nicht durchfallen lassen. Alle Aufregung umsonst. Ja. Was hat Gott getan? Das ist Leben aus dem Kreuz. Ich hatte den Vorteil, dass ich so schwach und kaputt war, dass ich keine Alternative hatte. Aber ich habe es nicht bereut. Und wisst ihr was? Ich werde nicht Papst. Aber wisst ihr was? Ich habe mit der Prinzessin von Sachsen-Anhalt Kaffee getrunken. Ich habe Vaclav Havel getroffen. Ich habe Mubarak getroffen. Rita Süßmuth getroffen. Und. Die haben mich nicht auf Anhieb erkannt, aber es ist... Versteht ihr, ich habe mein Leben, bevor ich bekehrt war, total versemmelt. Als ich bekehrt war, Haus und Hof habe ich verloren durch eigene Schuld und Sünde. Ja, also ich will nicht sagen, hier, ich bin jetzt hier was, aber ich will deutlich machen, was es bedeutet, im Kreuz zu leben. Es ist Wahnsinn. Und dazu lädt Gott uns ein. Und das ist sowas von gewaltig. Ja, zur Hingabe am Kreuz. Ja, es ist eine Lebensaufgabe. Aber dazu gehören auch schöne Dinge, die Gott uns gibt oder ermöglicht. Immer wieder überrascht von der Liebe Gottes. Nicht nur Pflicht, sondern Gott weiß sogar besser als du selbst, was du benötigst und dir Freude macht. In der Hingabe in Christus, da verändert dich Gott zu einem völlig neuen Wesen mit allen Facetten. Hingabe an oder besser in das Kreuz bedeutet loslassen. In der Regel, wenn ein erwachsener Mensch zum Glauben kommt, ist das eine Krise. Das ist die Krise überhaupt, weil es so gewaltig ist. Und dann kommt es dazu, dass Gott ein Leben ganz neu und anders aufbaut. Schöne Dinge unter dem Kreuz nimmt man gerne an. Und zweifellos kommen oft auch sehr schwere Dinge auf uns zu, die einfach nur Gehorsam fordern. Das Kreuz bedeutet also immer beides. Paulus sagt, wir tragen das Sterben des Herrn Jesus am Leibe umher, damit auch das Leben Jesu an unserem Leibe offenbar wird. Schwere Wege oder Pflichten nimmt man auch an vom Kreuz her, indem man in seinem eigenen Tod lebt, was in Römer 8, 13 und 14 sehr praktisch beschrieben ist. So sind wir also, ihr Brüder, dem Fleische nicht verpflichtet, gemäß dem Fleische zu leben. Denn wenn ihr gemäß dem Fleische lebt, so müsst ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Das bedeutet, wenn wir etwas zu tun haben, was uns unangenehm oder schmerzhaft ist, dann erleben wir inneren Widerspruch, unangenehme Gefühle und Gedanken. Und Paulus sagt dann, diese töten wir ab durch den Geist Gottes, sprich durch das Kreuz. Und das bedeutet punktuell Sieg und langfristig Veränderung. Das ist ein Prozess. Schöne Dinge nehmen wir gerne mit durch Gottes Gnade, unangenehme Dinge durch Ja und Amen. Und das alles in der Führung des Heiligen Geistes. Zum Schluss möchte ich einige Sätze von Hans-Peter Reuer zitieren, der da sagt, wenn Sie nichts vom Leben des Christus spüren, wenn Ihr Glaube träg und stumpf geworden ist, dann lassen Sie mich Ihnen eine Frage stellen. Sind Sie jemals zum Kreuz gekommen mit dem Bewusstsein, dass Sie sich für ein Leben entscheiden müssen, entweder für Ihr altes, selbstbestimmtes oder ein Leben im Willen Gottes? Diese Entscheidung wird Ihnen Gott nicht abnehmen. Und Sie werden immer wieder neu vor diesem Kreuz und dieser Frage stehen. Entweder Sie kommen unter das Kreuz und ergeben sich im Vertrauen, aber auch in Hingabe dem Willen Gottes, oder aber Sie wenden sich ab und spüren dabei, dass Sie sich mehr und mehr von Gott entfernen. Dann dürfen Sie nicht überrascht sein, wenn Sie nichts mit Gott erleben und vom Leben Jesu nichts in Ihrem Leben wahrnehmen. Die Lüge, die wir nur allzu gerne glauben, ist, dass wir ein erfülltes Leben mit Gott haben können, ohne unser Altes zu verlieren. Wer sich am Kreuz in den Gehorsam Christi ergibt, der hat kein leichtes Leben, aber er hat ein erfülltes Leben. Er erlebt eine ganz praktische Führung durch das ganze Leben, indem du einfach sagst, ja und Amen, ich werde stille vor Gott und folge ihm nach. Du erlebst eine völlige Veränderung zum Guten und am Wegesrand erlebst du immer wieder große Überraschungen der Liebe Gottes. Und du erlebst die lebendige und auch erfahrbare Gemeinschaft des auferstandenen Christus. Hingabe am Kreuz bedeutet, durch einen hässlichen Vorhang in die ewige und wundervolle Schatzkammer Gottes einzugehen. Solange du davor stehst, wird der Vorhang hässlich bleiben. Seine Vertrauensfrage. Wenn du zögerst oder das jetzt auch nicht verstehst, um was es geht, dann wäre es gut, danach zu forschen. Dem Geheimnis des Kreuzes nachzuspüren, ja, nachzujagen. Ganz so, wie es uns Paulus vorgelebt hat. Und Paulus sagt, alles, was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus willen für Schaden geachtet. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Ich empfehle an dieser Stelle die Luther-Übersetzung, am besten von 1912, da wird das noch was deutlicher. Dann lasst uns diesem Geheimnis nachspüren und nachjagen, denn es lohnt sich. Amen.